Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zur August-Ausgabe von Micro Europa. Durch ganz Europa schwappt die Urlaubswelle und auch bei uns wird sich in den nächsten 60 Minuten alles um den Tourismus drehen. Wir berichten von Sextourismus in Thailand, sprechen mit einem Work-and-Travel-Touristen in Kanada, blicken dann nach Rumäniens Zahntourismus und hören anschließend einen Kommentar über deutsche Urlauber in exotischen Ländern. Mein Name ist Stefanie Ulrich und nun hören Sie von The Sonics Have Love Will Travel aus dem Jahr 1964. Unser heutiges Thema ist Tourismus. Viele stehen gerade in diesem Moment in Urlaubslaune am Flugschalter. Doch welche Reiseziele sind denn zurzeit am beliebtesten? Tanja Hippler hat sich am Stuttgarter Flughafen umgehört.
Nach Berlin, 4 Tage.
Wir fliegen nach Kos und zwar 2 Wochen.
Nach Hanja, 2 Wochen.
Nach Kreta, 1 Woche.
Oh nein, nach Kreta für 2 Wochen.
Wir fliegen nach Kreta für 1 Woche.
Ich komme zurück. Von Kreta, Sitia, wir waren dort 2 Wochen, haben 4 Katzen und einen ausgesetzten Hund mitgebracht.
Ja, nach London 1 halbes Jahr lang.
Nach Neapel. 2 Wochen.
Nach Tunesien.
Nach Türkei. Ich fliege nicht, meine Mutter. 4 Wochen, glaube ich.
Nach Wien bis Freitag.
Bei diesen Reisezielen ist eines klar. Die meisten wollen ganz schön weit weg. Und das ist ja auch kein Problem mehr. Erst recht, seit die Billigfluglinien jeden für wenig Geld rund um den Globus bringen. Ganze 9000 Kilometer entfernt liegt das Urlaubsparadies Thailand. Die 21-jährige Cornelia Reuss verbrachte dort 1 Jahr nach dem Abitur. Aber statt Urlaub, Strand und Sonne betreute sie dort 1 Jahr lang Prostituierte in einem Frauenhaus in Pattaya, der Hochburg des Sextourismus. Über ihre Erfahrungen und Eindrücke berichtet Rebecca Raab.
Vor dem Studium nochmal ins Ausland, andere Länder und andere Kulturen kennenlernen. Viele Abiturienten ergreifen diese Chance, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Ein Jahr Au-pair in den USA, mit dem Interrail-Ticket durch Europa oder als Backpacker nach Down Under. Auch Cornelia Reuss braucht nach dem Abi erst einmal einen Tapetenwechsel und bewirbt sich beim Weltkirchlichen Friedensdienst. Der Clou? Die Teilnehmer bewerben sich nicht für ein bestimmtes Land oder ein bestimmtes Projekt, sondern für einen der 20 Plätze. Erst im Laufe der Vorbereitungsseminare bekommt jeder der Teilnehmer ein Projekt vorgeschlagen. Da kann auch schon mal die eine oder andere Überraschung dabei sein. So auch bei Cornelia.
Wollte immer nach Lateinamerika, konnte mir auch Afrika ganz gut vorstellen, aber Asien war jetzt nie so im Blick. Und dann meinten die so, also wir glauben, du passt an die Stelle in Thailand. Wir hatten vorher so kurze Stellenbeschreibungen gekriegt, das heißt, ich wusste, was für eine Stelle die meinen und war dann erstmal total schockiert, weil Thailand, das war eben so gar nicht auf dem Schirm und gar nicht irgendwie in meinem Kopf.
Doch Cornelia überlegt nicht lange und nimmt die Stelle an. Eine Stelle, die sich wohl von vielen anderen Auslandsaufenthalten unterscheidet. Ein Jahr in einem Frauenhaus im thailändischen Pattaya, der Hochburg des Sextourismus. Das Frauenhaus, in dem Cornelia Deutsch und Englisch unterrichtet, wird von Ordensschwestern geleitet und ist eine Anlaufstelle für die Prostituierten der Stadt. Circa 3000 Frauen suchen das Zentrum jährlich auf. Zuhören, ein Ansprechpartner sein, den Frauen einen Schutzraum bieten und ihnen andere Perspektiven aufzeigen. Das ist die Hauptaufgabe der Freiwilligen wie Cornelia.
Es gibt in diesem Zentrum verschiedenen Unterricht, eben Sprachunterricht, aber auch praktische Sachen wie Haare schneiden, wie Massage, wie Nähen. Alles, was so die Frauen brauchen könnten oder brauchen, wenn sie raus wollen aus eben diesem Business, aus dem sie kommen, aus diesem Sex-Business.
Prostitution hat in Thailand viele Gesichter. Die Frauen, die Cornelia während ihrer Zeit in Pattaya kennengelernt hat, haben die unterschiedlichsten Lebenshintergründe, kommen aus den unterschiedlichsten Milieus.
Entweder direkt als Prostituierte, wirklich direkt auf der Straße, wobei das ist sehr selten dort, oder in Bars, da gibt es dann zwei verschiedene Arten von Bars, eben so Go-Go-Bars, wo wirklich getanzt wird, auch nackt getanzt wird, und so Bierbars nennen die das, wo die Frauen im Prinzip mehr oder weniger hinterm Tresen stehen und die Männer bedienen und sich mit denen unterhalten und so versuchen, jemanden zu finden, der sie mitnimmt in der Nacht. Es gibt Frauen, die haben feste sogenannte Boyfriends, also einen Mann, der entweder dort lebt mit ihnen oder 3-4 Mal im Jahr kommt, aber jeden Monat Geld schickt. Dann gibt es Frauen, die arbeiten in Massagesalons. Auch das gehört im weitesten Sinne zum Sextourismus.
Der eigene Körper als Kapital. Was hierzulande unvorstellbar erscheint, ist in Thailand trauriger Alltag und meist auch einzige Einkommensmöglichkeit vieler Frauen.
Man muss dazu sagen, sie verstehen die Prostitution anders, als jetzt unser eins sie verstehen würde. Wir würden gleich sagen, oh je, schlimm und man muss die da rausholen. So sehen die das nicht. Die sehen das schon viel mehr als ihren Job an, als ihre Arbeit an, mit denen sie jetzt halt Geld verdienen müssen. Es ist keine schöne Arbeit, das sehen sie auch. Und sie machen es auch nicht gerne, absolut nicht. Aber es ist ihre Arbeit, um ihre Familie irgendwie versorgen zu können.
Die Frauen sind so süß und dennoch ist mir mies. Jeden Abend Smoking oder Frack, so geht es Tag für Tag. Das ist nicht mein Geschmack, ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahr nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage mein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und geh mit ner Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Vom Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidsche, will ein Fidsche sein.
mir meinen Körper schwarz bepinseln, schwarz bepinseln. Und fahr nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage nur ein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln. Und geh mit der Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Vom Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin der Fritsche, will der Fitsche sein.
Das war Willi Fritsch mit Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln aus dem Jahr 1930. Damals war Urlaub eigentlich einer kleinen reichen Elite vorbehalten. Arbeiter hatten, wenn überhaupt, gerade mal 3 Tage bezahlten Urlaub im Jahr. Landarbeiter und Frauen gingen sogar ganz leer aus. Das Exotische einer sogenannten Fidschi-Puppe jedoch war schon damals stark gefragt. Und ist es wohl bis heute. Im zweiten Teil des Beitrags über Sextourismus in Thailand erzählt Cornelia Reuss über die Arbeit von Prostituierten und deren Selbstbild.
Viele sehen sich in erster Linie als Tochter, gerade von den Frauen, mit denen wir zu tun hatten. Entweder als Tochter von ihren Eltern oder als Mutter von Kindern oder sogar als beides. Und die gilt es zu versorgen und dafür nimmt die Frau dort fast alles auf sich.
Sextourismus, ein Business, das leider immer mehr boomt. Obwohl Sextourismus in Thailand eigentlich verboten ist, wird dieses Verbot nirgends durchgesetzt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Jährlich werden mit Sextourismus in Thailand etwa 27 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das sind rund 20% des Bruttoinlandsprodukts. Trotz dieser erschreckend hohen Zahlen gibt es auch immer wieder kleine Erfolgsgeschichten. Geschichten von Frauen, die mit Hilfe des Zentrums Fountain of Life aussteigen konnten und einen Weg in eine bessere und eigenständige Zukunft gefunden haben.
Also ich habe es erlebt, gerade eine Schülerin von mir selbst, also die bei mir im Deutschunterricht war, die hat es geschafft, ihren eigenen Friseur- und Make-up-Salon zu eröffnen, wo sie dann genug verdienen konnte, um zu leben, wo sie dann wirklich raus ist aus dem Business und mehr oder weniger selbstständig war. Oder auch eine Schülerin, wo ich jetzt einfach konkret weiß, die einen Job in einem Reisebüro gefunden hat und dort eben als Kundenberaterin, weil sie so gut in Englisch war.
Nicht immer gibt es aber auch ein Happy End. Der Weg aus der Prostitution ist nicht der einfachste. Und oftmals erleben die Mitarbeiterinnen des Zentrums, dass Frauen des Geldes wegen wieder zurück in die Prostitution gehen. Viele Frauen kommen extra aus den ärmsten Regionen des Landes nach Pattaya. Im Gepäck die Hoffnung, hier gutes Geld zu verdienen oder sogar mit nach Westeuropa genommen zu werden.
Da kommt es drauf an. Also manche oder viele hoffen natürlich drauf, dass sie irgendwann jemanden finden, der sie heiratet, irgendwie absichert und vielleicht sogar mitnimmt nach Westeuropa. Weil dann haben sie die Chance, genügend Geld an ihre Familie immer zu schicken. Das ist einfach auch leider Realität hier in Westeuropa. Ganz viele Frauen, ob das nur Thailänderinnen sind oder aus einem anderen Staat, die hier dann wieder geschieden sind oder sonst was und dann hier auf der Straße sitzen und nicht wissen, wohin und die Sprache nicht können und so weiter. Aber dort, doch bei vielen, ist doch auch immer wieder die Hoffnung dabei, mitgenommen zu werden. Oder zumindest eben diesen festen Boyfriend dort zu haben, der dann monatlich Geld schickt und sie so aus dieser täglichen Bar-Szene raushält. Also dann müssen sie nicht jeden Tag aufs Neue anschaffen gehen.
Doch warum kommen westliche Männer überhaupt nach Thailand? Bewahrheitet sich das Klischee vom weißen Sextouristen aus Europa? Worin liegt der Reiz? Diese Fragen hat sich die heute 21-jährige Theologiestudentin Cornelia aus Tübingen gestellt und nach Antworten gesucht.
Die Männer dort gehen relativ offen damit um. Das heißt, man kann die auch echt was fragen. Man kriegt sogar eine Antwort, was ich irgendwie nie gedacht hätte vorher. Es war total spannend. Ich habe dann ein paar Männer angesprochen. Teilweise waren es Männer, die nach dem Unterricht zum Beispiel ans Zentrum kamen und ihre Freundinnen abgeholt haben. Teilweise habe ich es auch auf der Straße versucht. Was viele reizt, ist erstmal die Exotik. Thailand ist ein wunderschönes Land, das muss man einfach sagen. Das ist es auch im Gesamten. Und dann halt dann in Urlaub zu verbringen an irgendwie schönen Stränden und dann noch irgendwelche Liebesabenteuer zu erleben mit einer exotischen Frau, die für unsere Augen ja sehr hübsch wirkt, das reizt viele einfach. Dann ist es natürlich auch, gerade wenn man schon im Urlaub ist, ist Sex dort relativ billig, verglichen jetzt mit Reeperbahn in Hamburg oder sowas. Oder es sind Männer, die sich eine Frau wünschen, die nicht so selbstständig, nicht so emanzipiert ist, wie viele Frauen es hier einfach sind. Man muss vielleicht auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass es nicht nur Deutsche sind oder nicht nur ausländische Männer, die die Frauen dort nutzen, sondern die Thais selber einfach auch ganz viel.
Cornelia Reuss hat viel erlebt während ihrem Jahr in Thailand. Als freiwillige Mitarbeiterin in einem Frauenhaus hat sie auch die traurige Seite vom Land des Lächelns kennengelernt. Doch wenn man Cornelia heute fragt, was ihr in besonderer Erinnerung geblieben ist, so sind es in erster Linie die Offenheit und Freundlichkeit, mit der ihr die Frauen trotz ihrer traurigen Schicksale begegnet sind.
Ein Staubwind fegt die Straßen leer und ich weiß, dass ich fehl. Du hast mich niemals fortgeschickt und trotzdem bin ich hier. Da wo die eine Sonne scheint, fehlt mir die andere so. Ich stehe hier die lange Nacht im Süden irgendwo. Im Süden irgendwo. Doch nie vergesse ich, wie es war all die Jahre. Nie vergesse ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall. Nie vergesse ich, wie es war. Trauriges Gepäck steht neben mir am Straßenrand. Ich denke an die Liebe, die ich immer bei dir fand. Einsam ließ ich dich zurück, doch einsam bin ich hier. Es fällt kein Stern vom Himmel und kein Wunsch für dich zu mir. Kein Wunsch für dich zu mir. Doch nie vergesse ich, wie es war, all die Jahre. Nie vergesse ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall. Nie vergesse ich, wie es war. Doch nie vergesse ich, wie es war, all die Jahre. Nie vergesse ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall. Nie vergesse ich, wie es war.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Those days are over.
Sie hörten The Police mit Roxanne. Willkommen zurück bei Mikro Europa zum Thema Tourismus. Auch eine Art Tourismus ist Work and Travel. Jährlich verbringen junge Menschen die Zeit zwischen Schulabschluss und Studium oder Ausbildung im Ausland. Work and Travel ist eine Möglichkeit, ein solches Jahr zu gestalten. Was das ist und welche Erfahrungen es mit sich bringt, weiß Marcel Prügel. Denn er hat ein Jahr in Kanada verbracht. Tanja Hippler hat ihn für uns besucht und ihn nach seinen Erlebnissen gefragt.
Work and Travel. Wie der Name schon sagt, geht es dabei ums Reisen und Arbeiten. Und zwar in einem fremden Land. Marcel Prügel hat sich nach seinem Abi für 10 Monate auf den Weg ins kalte Kanada gemacht. Und zwar ganz allein.
Ich glaube, das war ganz gut. Also ich wurde wirklich so ins kalte englische Wasser geworfen und musste einfach losreden. Und ich glaube, das hat enorm viel geholfen. Weil wenn man in der Gruppe ist, dann redet man immer noch Deutsch. Und so kam ich direkt ins Englische rein. Am Anfang war es ein bisschen schwerer, glaube ich, weil einem halt nichts erklärt wurde oder so. Und das Leben ist schon ein bisschen anders dort, aber im Nachhinein würde ich es, glaube ich, wieder alleine machen.
Den Flug nach Kanada hat er über ein Reisebüro gebucht, um jederzeit kostenlos umbuchen zu können. Ganz alleine hat sich Marcel aber um die Organisation seiner Reise gekümmert. Es gibt zwar auch Agenturen, die dabei helfen, aber er hat sich dagegen entschieden.
Also erstmal habe ich natürlich im Internet geschaut und habe natürlich auch geschaut, was bietet einem eine Agentur. Eine Agentur bietet einem meistens halt so eine Hotline, wo man anrufen kann oder vermittelt einem den ersten Job und gibt einem ein Tagesseminar in Englisch. Aber da ich dachte, eigentlich denke ich, reicht mein Englisch und so eine Hotline bringt mir auch nichts und dafür dann, ich glaube, bis zu 1000 Euro mehr zu bezahlen, war es mir einfach nicht wert. Und dann habe ich eben mein Arbeitsvisum ganz alleine beantragt, habe ganz alleine meinen Flug gebucht und bin dann auch alleine nach Kanada geflogen.
In Kanada angekommen hieß es erst einmal Arbeit suchen. Das war zwar einfacher als in Deutschland, aber die Wirtschaftskrise hat seine Suche anfangs erschwert. Deshalb hat er erst einmal das Land erkundet. Nach 2 Monaten hat Marcel aber dann doch Arbeit gefunden.
Also angefangen habe ich zu arbeiten auf einer Farm. Und zwar gibt es was, das nennt sich Woofing. Da arbeitet man auf organischen Farmen und bekommt dafür eben Unterkunft und Essen. Das habe ich 2-mal gemacht, also jeweils 2 Wochen, um einfach mal in die Sprache reinzukommen, um so das kanadische Leben kennenzulernen. Und da ich dort nichts verdient habe, habe ich dann nach 1 Monat aufgehört und bin dann nach Whistler. Und dann, relativ früh, als ich nach Whistler kam, habe ich mich beworben auf einen Job bei den Olympischen Spielen, den ich auch bekommen habe. Und eben um die Zeit zu überbrücken, habe ich dann auch bei McDonald's gearbeitet bis an Ende Januar, wo ich dann bei den Olympischen Spielen arbeiten konnte als Parking- und Permitting-Supervisor.
Dabei war er zuständig für die Parkplätze aller Skiveranstaltungen. Er führte dort Passierkontrollen durch und wies Autos ihren Parkplätzen zu. Zum Wohnen hat Marcel in ganz verschiedenen Domizilen Unterschlupf gefunden. Geholfen hat ihm dabei die HI-Jugendherbergskarte. HI bedeutet Hostel International und die gibt es überall auf der Welt. Mit der Karte bekommen Reisende Rabatt bei den Herbergen.
Ja, also gewohnt habe ich am Anfang, wo ich rumgereist bin, in HI-Hostels. Da gibt es extrem viele in Kanada. Und da bin ich erstmal immer von Hostel zu Hostel gereist. Auf den Farmen kriegt man natürlich eine Unterkunft. Einmal haben wir in so einem ausgebauten Gartenhaus gewohnt. Einmal habe ich in so einer echt schönen Hütte im Wald gewohnt mit so elektrischem Kamin und allem, was man will. Und in Whistler dann haben wir eine Wohnung gesucht. Also ich mit 2 anderen, mit denen ich dann auch gearbeitet habe. Nicht wirklich eine große Wohnung, weil dort sind die Preise enorm hoch und wir haben uns dann so ein Studio-Apartment geteilt zu dritt.
Mit seiner HI-Card bekam Marcel auch 20% Ermäßigung auf den Greyhound. Das ist das größte Bussystem in Kanada und den USA. So fällt das Reisen natürlich noch leichter. Insgesamt hat er über 15 Städte besucht, angefangen in Seattle, über die Rocky Mountains bis nach New York. Seattle, weil Flüge in die USA immer etwas günstiger sind als nach Kanada. Trotzdem, eine Reise durch Kanada würde er im Nachhinein anders angehen.
Ich würde im Osten Kanadas anfangen. Also ich bin ja jetzt vom Westen, also erst bin ich in Seattle gelandet, habe mir Seattle angeschaut, Vancouver und bin langsam durch die Rocky Mountains durchgereist, bis dann nach Halifax im Osten. Und ich würde lieber im Osten anfangen, weil es doch viel interessanter ist, als ich dachte. So Halifax, Quebec, Montreal, Toronto ist echt toll und irgendwie auch für den Anfang europäischer. Also das ganze Einkaufen, es gibt alles, was es bei uns gibt und noch viel mehr. Ist irgendwie europäischer als der Westen.
Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Oh, you know, sometimes think it's me, but you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Why mit Tony Sheridan und den Beatles, John, Paul, George und Pete Best an den Drums. Diese Woche vor genau 50 Jahren hatte die Band im Hamburger Intra Club ihren ersten Gig unter dem Namen The Beatles. Aufgenommen wurde der Song im Juni 1961 in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg, produziert von Bert Kempfert, bei dem die Beatles unter Vertrag standen. Davor hörten sie ein frühes Studio-Outtake von Strawberry Fields Forever aus dem Jahr 1966.
Micro Europa.
Micro Europa.
Hier ist Micro Europa mit Stefanie Ulrich und wir beschäftigen uns mit dem Thema Tourismus. Doch nicht jeder Tourist will Urlaub machen. Der eine oder andere geht ins Ausland, um mit frisch gelaserten Augen oder neuen Zähnen zurückzukehren. Die Behandlung im Ausland ist eine kostengünstige Alternative, die immer mehr genutzt wird. Der sogenannte Zahntourismus boomt auch in Rumänien. Ein Beitrag von Alina Radulov und Delia Marinescu, übersetzt von Marina Kim.
In der Hymne Romania, the Land of Choice, verspricht Nadia Comaneci ein touristisches Abenteuer, indem sie auf die rumänischen Gebirge, das Danube-Delta, das Schwarze Meer und Draculas Schloss verweist. Vor allem seit dem Eintritt in die Europäische Union ist Rumänien das ideale Ziel für Reisen, Geschäfte und um stomatologische Behandlungen mit niedrigeren Preisen als in westlichen Ländern in Anspruch zu nehmen. Durch zahnmedizinische Touristikprogramme haben ausländische und im Ausland lebende rumänische Patienten die Möglichkeit, unser Land zu besuchen und die Preisvorteile der günstigen zahnmedizinischen Versorgung zu nutzen. Razvanata, der Direktor der SETO-Agentur, erklärt.
Der Patient schickt uns eine Anfrage und wir fordern daraufhin eine panoramische Röntgenaufnahme. Diese wird von einem Zahnarzt analysiert, um anschließend die Behandlungsart und die Behandlungszeit zu empfehlen. Außerdem bieten wir ein All-Inclusive-Paket an, das sowohl die medizinische Behandlung als auch die Unterkunft, Verpflegung und eine Stadtrundfahrt beinhaltet.
Während der Wirtschaftskrise hat der Zahntourismus stetigen Profit generiert. Aus der Sicht von Josef Kerekes, dem Geschäftsführer der Dental Tourism Clinic, ist der größte Vorteil der rumänischen Zahnkliniken die Qualitätsgarantie trotz niedriger Preise.
Der Service ist nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Es gibt zum Beispiel einige westliche Zahnkliniken, die nicht denselben Service Standard und dieselbe Behandlungsqualität wie in Rumänien anbieten können.
Allerdings gibt es auf europäischer Ebene kein gemeinsames Abkommen, das die Sicherheit von medizinischen Behandlungen garantiert. In manchen Fällen kursieren dann Horrorgeschichten wie die von Claudio.
Es ist billiger hier. Sie zahlen dir das Flugticket und wenn man Glück hat, dann zahlt man nur ein Viertel des Preises, den man in Italien zahlen würde. In 3 Tagen war die Behandlung abgeschlossen. Ich fuhr zurück nach Italien und nach nur einer Woche fiel der Zahn wieder aus. Als ich daraufhin wieder nach Rumänien fuhr, haben sie den Zahn zwar wieder angebracht, nur dass er 2 Wochen später erneut herausgefallen ist.
Der Zahntourismus ist vor allem bei Italienern und Spaniern beliebt, während französische und deutsche Patienten sich erst nach und nach den rumänischen Zahnkliniken und touristischen Angeboten öffnen. Roland ist aus Hamburg gekommen, nachdem er die Empfehlung von einigen Freunden bekommen hat. Diese waren von dem zahnmedizinischen Service in Cluj begeistert.
Ich habe gehört, dass wir hier in Rumänien wahre Zahnspezialisten haben. Dazu ist Cluj eine Universitätsstadt, die zukünftige Zahnspezialisten ausbildet. Ich habe Freunde, die zur Zahnbehandlung nach Rumänien gekommen sind und von dem zahnmedizinischen Service sehr angetan waren. Außerdem ist es billiger als in meinem Heimatland Deutschland, wo ich es mir nicht leisten kann, so viel Geld für meine Zähne auszugeben. In Cluj hat mich die Zahnbehandlung rund 1.500 Euro gekostet, wobei ich zu Hause bis zu 8.000 Euro gezahlt hätte.
Es ist das Vorhaben der Europäischen Union, die Patientenmobilität zu erleichtern, um die Qualität der medizinischen Betreuung in Europa zu verbessern. Bis jedoch eine gemeinsame europäische Strategie für Gesundheitsdienstleistungen ausgearbeitet ist, wird der Zahntourismus eine mehr und mehr ausgenutzte Marktnische. Gerade während der Wirtschaftskrise fahren die zahnmedizinischen Kliniken und Tourismusagenturen aus unserem Land Gewinne ein. Das Versprechen, weißere und gesündere Zähne wie die von Graf Dracula zu bekommen, scheint bei den Patienten gut anzukommen.
Oh,
let's make a pact for our lives in a homeland. Built on the bricks that we made in my dreamland. Home sweet dreamland. Always a dreamland for the two of us. Together we'll stay.
Das war Madeleine Peru mit Weeping, davor Jimi Hendrix mit Johnny B. Goode, live in Berkeley vom Mai 1970. Hier ist Mikro Europa. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Heute geht es um Tourismus. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben, sagte Kurt Tucholsky. Doch dazu müssen es nicht unzählige Flugmeilen sein. Diese Sehnsucht konnte 1935 noch im Schwarzwald oder an der Nordsee gestillt werden. Erst seit der Wirtschaftswunderzeit in den 50er Jahren zieht es die Deutschen in die Ferne, vor allem in den Süden, nach Italien, Frankreich oder Spanien oder in die Türkei, nach Indonesien und auf die Molukken. Marie-Louise Ritter hat den Trend zum exotischen Reiseziel und den Hang deutscher Urlauber nach heimischem Komfort in ihrem Kommentar kritisch beleuchtet.
Endlich Urlaub. Endlich mal raus aus dem tristen, immer gleichen Alltag und rein in eine Zeit, in der man tun und lassen kann, was man will. Aber nur Zeit für sich haben, das empfinden wir heutzutage kaum noch als Urlaub. Irgendwo hinfahren muss schon drin sein. Am besten weit weg von zu Hause, was Neues erleben, neue Leute kennenlernen, neue Länder sehen, höher, schneller, weiter. Viele Länder zu bereisen, um die Welt kennenzulernen, ist ja auch grundsätzlich nicht verwerflich. Nur leider fahren immer weniger Menschen in dieser Gesinnung weg. Man fährt in die Türkei und erwartet von vornherein, dass der Poolboy Deutsch spricht, der Koch doch bitte Schnitzel mit Pommes serviert und es abends ein kühles Bier aus Good Old Germany gibt. Andere Kulturen kennenlernen? Sich auf andere Umgangsformen und Sitten einlassen? Sich gar mit der Sprache des Fernlandes auseinandersetzen? Doch nicht im Urlaub! Die Frage, die sich hier geradezu aufzwängt, ist, warum man dann nicht einfach zu Hause bleibt und sich dort ein paar schöne Tage macht. Die Antwort lautet meist, ja, weil das dann kein Urlaub ist. Man dreht sich im Kreis. Das Verständnis von Urlaub scheint sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt zu haben. Urlaub geben. Diese Wendung gab es bereits im Mittelhochdeutschen und bedeutete damals einfach nur, dass ein Herr einem Untergebenen eine Erlaubnis zu irgendetwas, meist dazu, das Land zu verlassen, gibt. Nicht mehr, nicht weniger. Wer also Urlaub machte, konnte sich geehrt fühlen, tatsächlich die Erlaubnis zu haben, wegzugehen. Noch heute bitten wir den Arbeitgeber ja gewissermaßen um Urlaub. Daran hat sich also nichts geändert. Am Verständnis des Urlaubmachens jedoch sehr wohl. Es würde uns vielleicht helfen, uns wieder zu entsinnen, wovon wir uns einen Urlaub erträumen. Dann könnte der Urlaub selbst auch wieder weniger ärgerlich werden, wenn der Pooljunge eben mal kein Deutsch spricht. Der springende Punkt ist, dass wir uns klar machen sollten, was wir selbst als Mensch brauchen im Urlaub. Wer die Muttersprache braucht, der sollte vielleicht ein Land auswählen, in dem diese auch Verkehrssprache ist. Wer die traditionelle Küche braucht, der sollte einen Kulturkreis wählen, in dem diese auch gekocht wird. Wer Sandstrand, Sonne und Schnitzel mit Pommes braucht, der sollte vielleicht einfach an die Nordsee fahren. Der Bodensee tut's vielleicht auch. Wer dagegen bereit dazu ist, sich auch im Urlaub mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und gerne dazu bereit ist, der soll ruhig die Welt bereisen. Auf jeden Fall sollte der Urlaub etwas sein, das einem Menschen das gibt, was er sich erhofft. Sei es Entspannung, Ruhe oder eben auch neue Erfahrungen.
You'd better go now, because I like you very much. You have a way with you. You ought to know now just why I like you very much. The night was gay with you. There's the moon above, and it gives my heart a lot of swing. In your eyes there's love, and the way I feel, it must be spring. I want you so now. You have the lips I love to touch. You'd better go now. You'd better go, because I like you much too much. To touch, you'd better go now. You'd better go, because I like you much too much. You'd better go, because I like you much too much.
Micro Europa.
Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bonawachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Er müsste einfach gehen für alle Zeit. Für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans.
Draußen auf der Straße stand, da fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Eurocard und etwas Geld, vielleicht ging heute Abend noch ein Flug.
Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck oder Autostopp und einfach weg.
Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach.
Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien.
Er dachte über seinen Aufbruch nach.
Seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii.
Ging nie durch San Francisco.
Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim.
Durchs Treppenhaus mit Bonawachs und Spießigkeit.
Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Wetten, das geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein?
Das waren die Sportfreunde Stiller mit ihrer Version von Ich war noch niemals in New York. Davor hörten sie die Tettnanger Sängerin Andrea Reh mit ihrer Band Moonglow und You'd Better Go Now. Zeit zum Abschied ist es nun auch für mich, denn wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche Ihnen und Euch für die restliche Ferienzeit erholsame Tage. An den Technikreglern saß Oliver Lichtwald, die Redaktion hatte Ulrich Hegele. Thema der nächsten Sendung am 26. September lautet das Nachtleben. Unter anderem mit einem Interview von Harald Schmidt, exklusiv für Mikro Europa. Wie immer auf der Uniwelle 96,6 von 12 bis 13 Uhr. Ich bin Stefanie Ulrich und bis zum nächsten Mal.